Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der DestiCall von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics DestiCall gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Travelholics DestiCall. Das ist der Podcast, der sich um Destinationen im Podcast für Touristiker kümmert. Ich stelle eine Destination vor. Wir tauchen mal ein bisschen tiefer ein in touristische Landschaften. In diesen ersten vier Episoden des DestiCalls geht es um die Insel Jamaika. Wir haben bereits über Romantik, Essen und Trinken, über Kultur und Festivals und Sport gesprochen. Und ich begrüße wieder im virtuellen Studio Hans von Warmel. Hallo Hans.
Hallo, guten Tag.
Hans, diesmal gehen wir ein bisschen off the beaten track, off-road. Jamaika hat sicher so die klassische Rundreise im Angebot, die ich sicher auch buchen kann bei Pauschalreisekatalogen. Aber ich kann mich auch einfach mit einem Auto auf die Straßen begeben. Es wird links gefahren, richtig?
Ja, stimmt. Danke.
Ja.
Ja, da muss ich mal ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht eigentlich.
Okay, und wenn ich dann so Offroad fahren will oder off the beaten track, vielleicht nicht durch die Landschaft, das ist ökologisch auch nicht einwandfrei, aber wenn ich so ein bisschen abseits vom Üblichen fahren will, ja, was sollte ich tun, was kann ich erleben, welche Tipps hast du da?
Ich will damit eigentlich anfangen, dass viele und Leute auch denken, dass Jamaika nur Strand, See und Sonne ist. Und das habe ich auch so gedacht früher. Und das ist wirklich nicht so. Da ist so viel zu tun und zu erleben. Da gibt es mehr als 120 Sehenswürdigkeiten, Attraktionen. Man braucht eigentlich drei Reisen oder mehr nach Jamaika, um alles sich anzusehen. Und Jamaika ist grün, voll Möglichkeiten, viele Sachen zu sehen. Und meiner Meinung nach ist Jamaika ist richtig draußen, in diesen großen Hotels. Geh mal raus, entdecke die Leute, die kleinen Dörfer, die Landschaft, die kleinen Buchten, kleine Strände überall, geh mal auf den lokalen Markt. Und das kann man ohne Probleme tun. Und früher war das nicht so. Heutzutage hat sich das alles geändert. Die Leute verstehen da auch, was Tourismus ist, wie wichtig, und die sind darauf vorbereitet, dass die Leute mehr und mehr rausgehen. Und darum nehmen einen Mietwagen, natürlich ist links fahren, so wie wir gesagt haben, aber wenn man eigentlich in anderen Ländern gewesen ist, in Mittelamerika oder in der Karibik oder in England oder in Bosnien, die Straßen da, die sind auch nicht immer gut und die sind kurvig, und das hat natürlich Jamaika auch. Obwohl an der Küste entlang die Straßen ganz gut sind und man hat auch Autobahnen da. Aber durch ins Innenland von Jamaika, ja, da sind die Straßen kurvig. Aber man kann das auch ohne Probleme fahren. Wenn man defensiv fährt und links fährt, das ist kein Problem. Aber nochmals, man gewöhnt sich daran.
Ja, das kennen ja sicher viele schon von anderen Destinationen. Eher war tatsächlich so ein bisschen Sicherheitsbedenken, aber wenn du sagst, das war früher so, ist jetzt nicht mehr so. Und was ja vielleicht auch wichtig ist, die großen All-Inclusive-Häuser, die waren ja nicht immer da. Es gab ja früher schon kleine Hotels und die gibt es teilweise heute noch. Wir haben in der ersten Episode des DestiCalls ja auch darüber gesprochen. Mhm. Es gibt die schönen kleinen Boutique-Hotels. Ist das auch so geeignet, so für einen One-Night-Stop, wo ich sage, okay, ich mache eine Tour und dann stoppe ich mich ein? Und vielleicht hinterher gefragt, muss ich das vorab reservieren oder ist es auch Walk-In möglich?
Das hängt vom Saison. Wenn man während Weihnachten kommt, muss man das sicher tun. Oder wenn man Ostern. Aber da sind so viele kleine Häuser, so viele kleine Pensionen, so viele kleine Hotels, wo man hingehen kann. Ja, man kann das natürlich voraus buchen. Man kann das auch, kann da flexibel sein. Aber Das sind bestimmte Häuser oder Hotels, wo viele Leute hingehen wollen. Und wenn die nur 10 Zimmer haben oder 15, dann muss man die auch eigentlich voraus buchen. Das würde ich dann schon sagen. Aber okay. Man, so wie gesagt, bis 2000 waren, da gab es zwei Hotelketten aus Jamaika. Das sind die Sandals und Couples. Das waren die größeren Hotels. Und da war noch ein großes Hotel, aber der Rest war nur klein. Also die kleinen Boutique-Hotels, die kleinen Hotels überall ins Innerland und bei den Dörfern und bei den großen Städten gab es immer. Und die sind noch immer da kann man noch immer hinfahren und benutzen.
Okay, und wie viel Zeit sollte ich denn so einplanen für eine individuelle Jamaika-Tour, wenn ich mit dem Mietwagen unterwegs sein möchte? Mache ich das in einer Woche oder brauche ich länger?
Nee. Da machst du einen Fehler.
Okay.
Bitte, wenigstens 2,5 Wochen bis 3 Wochen. Und weil nach einer langen Reise braucht man schon 1-2 Nächte in Montego Bay, um da auszuholen oder in Kingston. Und von da aus, die meisten Leute machen eine Tour mit dem, sag mal, in östliche Richtung, Chorios von Antonio, dann ging es dann an der Südseite wieder zurück. Und man braucht pro Region wenigstens 2-3 Nächte. Also
okay.
Ein bisschen in Ruhe anzusehen, weil du willst auch hier und da am Strand liegen oder ein bisschen länger schlafen und so weiter. Und dann kannst du dich die Sache noch ansehen.
Aber genau, 2,5-3 Wochen. Ja. Das planen wir dann auf jeden Fall ein. Okay, und dieses, genau, also No Rush, das ist ja quasi die DNA von Jamaika, dass man nicht durch die Gegend hetzt, sondern dass es alles so ein bisschen gemütlicher ist und gechillt ist, wie man heutzutage sagt. Eine lustige Geschichte ist mir aufgefallen, das wusste ich auch nicht, aber vielleicht ein interessanter Geheimtipp, den du geben kannst. Neben Peter Tosh und Bob Marley gibt es ja einen anderen berühmten Jamaikaner, der Sprinter Usain Bolt. Ja. Und der hat eine Tante, die ein Bed and Breakfast hat, ja?
Ja, das stimmt. Das ist so schön, dass man, das ist in der Nähe von Falmouth, das liegt so 30 Kilometer östlich von Montego Bay und an den Bergen. Und da, ich kenne Leute, die da gewesen waren. Das war ein bisschen kitschig, so wie die Jamaiker das in Zimmer mit kitschigen Sachen. Aber dass man da bei der Tante von Usain Bolt schlafen kann, das ist doch ganz schön.
Aber der Junge kommt da nicht vorbei zum Abwaschen, oder? Nee, oder
nee,
also,
nee, nee, Spiele macht er nicht da. Der hat nee. Glaube ich, inzwischen mehr.
Ja, das glaube ich auch. Der könnte ja auch zu schnell wegrennen.
Die Geschichte da, wenn man da ist, ich war da einmal auf einer Flossfahrt, sag mal, Bambusflossfahrt. Da war ich am Ende dieser Flossfahrt und ich musste zurück alleine auf dem Traktor mit diesen Bambusflösse, werden dann hochgebracht im Traktor. Und dann, da war die Zeit, dass der Usain Bolt musste dann 100 Meter rennen ins das Finale, ich glaube, von Moskau damals.
Ja.
Moskau. Und dann habe ich das den Leuten gesagt, ey, Mensch, komm mal mit, ich habe ein Radio. Und da haben alle rum diesem Auto gestanden und die haben da gesprungen wie kleine Kinder, als er gewonnen hat. Und weil die kennen ihn alle, der ist geht unter den Leuten und kommt da sehr oft, bringt auch Geschenke für Familie und Kinder in der Gegend, weil die Leute ihn kennen. Also das war so lustig, um das mitzukriegen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Na klar, das ist so ein bisschen wie Lenny Kravitz auf den Bahamas. Ne? Der läuft dann einfach um die Ecke und am Strand lang und Usain Bolt trifft man dann beim Red Stripe trinken, beim Sunset Drink oder so. Auch ziemlich cool. Gibt es eine bestimmte Gegend auf Jamaika, wo es so am besten ist, off-road zu gehen, also ein bisschen individueller zu sein?
Ja, die beste Seite fängt eigentlich ein bisschen so bei Ocho Rios an, mitten Norden Richtung Osten. Und dann ist die Gegend von Port Maria und von Port Antonio, das sind die schönen. Das ist so, das ist für mich ein Juwel. Das ist so schön, das ist da kommt man zur Ruhe, da ist man in die Natur, die Natur tut seine Arbeit und du fühlst dich gut. Schöne Buchten, kleine Hotels, Eco-Hotels, kleine Villen und da kann man auch richtig entspannen. Und da hat man auch die Blue Lagoon, wo man hingeht. Man stimmt da in die Natur. So muss man das sagen. Das Gefühl hat man. Und da kann man auch Wanderungen machen und Spaziergängen und kleine einheimische Märkten besuchen, die sehr farbig sind mit vielen Früchten und Gemüse, die man sieht. Und die Leute sind da alle nett. Das ist das Schöne dran. Man fühlt sich, du bist Ausländer, aber du fühlst dich auch zu Hause.
Ja, cool. Ja. Cool. Und dann haben wir in der letzten Episode, als es um Kultur ging, schon ein bisschen um die Kultur und Geschichte Jamaikas gesprochen und auch über die entflohenen Sklaven, die gegen die britischen Kolonialisten gekämpft haben und dann auch gewonnen haben vor langer Zeit. Und die wohnen ja so in den, die Maroons, um das nochmal zu sagen, die wohnen ja so in den Richtung der Blue Mountains. Gibt es die noch? Kann man die Kultur tatsächlich noch irgendwo entdecken? Kann man die besuchen? Gibt es da einen Tipp von dir?
Wenn man wirklich von Port Antonio in Richtung von Blue Mountains geht, da kommt man vorbei an ein Dorf, das heißt Buff Bay. Und dann geht die Straße da in südliche Richtung, aber das geht gleich ganz hoch. Und dann kommen wir vorbei an ein Dorf, das heißt Charleston Maroons. Und die haben da ein Museum. Und die erklären sich, wie die Zeit von den Maroons war. Und das sind die Geschichte zu hören. Kannst du die Musik hören und die spezielle Tänze, die man da hat, ist auch ganz schön. Also die Charleston Maroons kann man besuchen. Aber da gibt es noch einige andere kleine Dörfer, wo man hingehen kann. Aber da muss man richtig eine Wanderung machen, um dahin zu kommen. Und das ist auch ganz schön. Und das ist auch, die Maroons sind ganz wichtig für Jamaika, wenn man redet über Kultur, Trinken, Essen, Musik und so weiter. Und die Blue Mountains, die heißen die Blue Mountains, Blue and John Crow Mountains, ist darum auch eine Kulturwelterbe, weil die Maroons da noch wohnen. Mit ihrer Kultur, afrikanische Kultur, die sie noch haben.
Und man kann in den Blue Mountains tatsächlich auch so eine Art Bergsteigen machen. Ja, also es gibt diesen Blue Mountain Peak, ich weiß nicht, ob das der höchste Berg ist, aber den kann man besteigen. Ja,
bis 2256 Meter und vor einigen Jahren habe ich das selbst gemacht, bin ich nachts abgeholt um 12, noch eine Stunde gefahren mit einem Jeep auf den Bergen rauf. Und von da aus eine Wanderung gemacht von 4 Stunden. Nachts war das unter Begleitung von einem Führer und Taschenlampen. Und man sieht nichts anderes als Dunkelheit, aber man hört einiges. Aber man geht dann am Ende, kommt man hoch und bestellt man da auch einen Blue Mountain Peak und da kommt die Sonne auf. Und da kannst du sagen, das ist so wunderschön. Das ist ja natürlich, wenn da keine Wolken ist, das siehst du es noch besser. Aber du hast es gemacht. Ne? Das ist das schon das Gefühl, was du hast. Du fängst an mit 30 Grad und wenn da oben stehst, ist es so um die 4, 5 Grad. Also du bist klatschnass vom Schweiß. Aber du bist oben gekommen und dann bleibst du da, sag mal, 15 Minuten und dann gehst du wieder runter und dann siehst du, woran du vorbeigekommen bist. Kleine Dörfer, Häuser, da hier und da steht ein Esel und ein Pferd, tropische Natur, Kaffeeplantagen. Und ich kann dir sagen, wenn man da um 11 wieder ins Hotel ist, dann fängt am Frühstück mit einem Red Stripe und Frühstück an.
Nicht verkehrt.
Nee, aber du warst schon, sag mal, 10 Stunden unterwegs. Also du hast einen Tag gehabt. Aber das ist so eine schöne Erfahrung. Und jeder, der ein bisschen Energie hat, gute Beine, geh mal da auch. Aber da musst du planen, wenigstens 2 Tage.
Okay. Und das mache ich tatsächlich auch in den Blue Mountains, den Blue Mountain Peak besteigen. Wenn ich es dann ein bisschen gechillter haben will, ein bisschen ruhiger, dann gehe ich eher Richtung Süden, ja?
Ja, Südwestküste.
Und was mache ich da? Was gibt's da?
Das sind kleine Dörfer, Fischerdörfer auf Felsen. Man sieht da kleine Häuser, kleine Dörfer. Da wachsen sehr viele Gemüse überall, das sind Sumpfland, die man suchen kann. Also da sind richtig viele Sachen, die man kommt, aber alles in Ruhe. Ruhe. Nicht zu viel tun und entspannen. Dann sitzt du auf deiner kleinen Terrasse von deiner Wohnung oder deinem Zimmer, guckst du die Sonnenuntergang, weil du in deiner Hand diesen Cocktail oder diesen Rum Punch hast oder Red Stripe. Das ist eigentlich genießen. Und das ist wirklich Ruhe und das alles, alle Sehenswürdigkeiten haben da eigentlich mit Natur zu tun.
Und dann gehe ich einfach noch an einen Wasserfall oder setze mich einfach an ein gutes Restaurant und esse dann Fingerfood oder guten Fisch oder sowas. Hast du da noch einen Tipp, so, wo man im Süden vielleicht ein, zwei Restaurants, wo man unbedingt mal Fisch essen gehen sollte, wenn man Fisch mag?
Ja, für mich ist einer der Top-Restaurants ist Jack's Bread. Das ist auch ein Bar, den man besuchen kann. Und da kann man sehr gut, das mache ich selber immer, Escovitch-Fisch, aber da kann man auch Steamed-Fisch. Das sind mit Doraden gemacht. Vom Doran gemacht und auch Jerk essen. Aber da sind viele kleine Restaurants, die man so besuchen kann. In jedes Hotel oder kleines Hotel kann man das finden. Das kann probieren.
Ja. Okay, und was ist Escovitch?
Escovitch, das ist ein Dorade, die fertig gemacht wird. Und das ist mit viel Zwiebeln, mit Knoblauch und auch mit sehr heißem Pfeffer gemacht worden. Also die Pfefferchen, wie heißt die? Oh Gott, ich vergesse jetzt den Namen. Aber das sind diesen rot-grün und gelb verfarbig, aber das ist sehr scharf.
Ah, okay, ja, okay. Ja. Klar, ich finde das Bob Marleys Lieblingsessen. Ja.
Ja. Und das ist Bob Marleys das war sein favorites Essen eigentlich. Und die essen das auch mit Festivals und mit Bunnies.
Das hatten wir für alle, die es verpasst haben, in Folge 1 des Travelholics Desticles. Da reden wir über Essen und Trinken und da erfährt man auch, was Festivals und Bummies sind. Okay, das war die Runde zu Off the Beaten Track, wenn man Jamaika ein bisschen abseits des Üblichen erfahren will, mit ein paar Tipps vom Wandern bis zum Bewohnungsbesuchen, bis zum Escovitch-Essen. Mit Hans von Warmel, mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast. Danke und bis zum nächsten Desticall. Ciao.
Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics Desticall vorstellen und höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.